Was wir hier hören, ist ein Hund, der ein Wolfsgeheul nachahmt. Und mit dem willkommen beim Zetnopod. Mein Name ist Elisabeth Schubiger. Und heute reden wir über ein Thema, das die Sozialanthropologie schon immer interessiert hat, nämlich die Natur-Mensch-Beziehungen. Abwehrzauber, Alpsägen, Erntefest und andere Brüche schaffen immer wieder Brücken zu diesen eher ungewissen oder unkontrollierbaren Umwelten. Es zählt darum auch zum traditionell ökologischen Wissen. Und im heutigen Zetnopod werden wir uns mit der Sozialanthropologin Ariane Zanker über genau solche Mensch-Tier-Beziehungen unterhalten. Wir werden nicht nur etwas über rumänische Hirten hören, sondern auch, wie die Hirten dank ihrem traditionell ökologischen Wissen gelehrt haben, wie man mit dem Wolf leben könnte. Bevor wir in dem Podcast in die rumänische Kaparta reisen, machen wir zusammen mit der Hirtenhündin Flo einen Spaziergang zu den Wolfslochen im Zimmerwald. Es ist ein warmer Tag, das Laub raschelt unter unseren Füßen und die Vögel pfeifen. Und gelegentlich hören wir auch ein Flugzeug für die Süße. Wir nehmen einen Fußpfad, der nach ca. 10 Minuten zu einem Loch unmittelbar neben dem Weg führt. Natürlich wollte ich von der Ariane wissen, warum wir eigentlich ausgerechnet hierher gekommen sind.
Das sind mehrere Wolfslöcher, die man hier im Wald oben hat. Und zwar befinden wir uns hier eigentlich an einer der höchsten Stellen im Wald. Also es geht so der Hügel auf, kann man sich vorstellen. Und das sind Löcher, die künstlich in den Waldboden reingegraben wurden. Sie sind relativ gross, also jetzt, wenn wir hier so da stehen, würde ich schätzen, vielleicht 3 auf 3 Meter. Und während der Zeit, in der man in der Schweiz die Wölfe bejagt hat, also in der Zeit, in der sie schlussendlich ausgerottet wurden, sind die Wolfslöcher vor allem genutzt worden für die kollektive Wolfsjagd, die teilgenommen haben an der Jagd. Die haben sich gesammelt und die haben angefangen, quasi von unten, von talwärts, hügelaufwärts, eine Schneise zu machen und die Wölfe in Richtung Hügelspitze zu treiben, die eben auf die Wolfslöcher zuführt. Und wenn sie dann hier waren, sind sie dann irgendwann in die Fallen eingebrochen. Und dann hat man sie gefangen und umgebracht, entsprechend.
Die Hirtenhündin Flo hat sich schon bequem gemacht auf dem Boden, während ich und Ariane noch etwas näher zu dem Loch gehen und sie mir noch etwas genauer erklärt, wie mit Hilfe von grossen Netzen die Wölfe gejagt wurden.
Die Wolfsnetze, die man gebraucht hat, waren relativ gross. Und die hat man nicht immer hier drauf gehabt. Also die waren nicht immer einfach drauf, um möglicherweise Wölfe zu fangen, sondern die hat man extra für die kollektiven Jagden vorgeholt. Und hat sie dann auch in der Kille innen, im Dachstock von der Kille gelagert, weil das überhaupt der einzige grosse Raum war, wo so ein grosses Netz Platz hatte, dass man das dort aufhängen konnte. Es gibt eine Arbeit zu diesen Wolfslöchern in Englisberg, und zwar vom ehemaligen Gemeindepräsidenten von Zimmerwald, Fritz Brönnimann. Der war sehr geschichtsinteressiert und hat eine kleine Abhandlung über die Wolfslöcher geschrieben. Und das Büchlein, das findet man immer noch in der Bibliothek. Also wenn das interessiert, wird das finden.
Ariane, warum hast du mich hierher gebracht?
Ja, meine ganze Forschungstätigkeit handelt eigentlich seit rund 10 Jahren von Wölfen oder von Mensch-Wolf-Beziehungen. Und was ich hier spannend finde, ich bin seit rund 10 Jahre auch hier, wo ich in dieser Gegend hier lebe. Und ich bin schon manchmal mit meinem Hund hier vorbeigelaufen, habe die Löcher gesehen, habe mir nichts dabei gedacht. Und erst, als ich im Rahmen von meiner Forschungsarbeit Literaturrecherche gemacht habe, habe ich gesehen, erstens mal der Flurname hier ist auch Wolfslochen. Man findet das immer noch auf der Karte eingeschrieben. Und eben, es gibt die Abhandlung von dem Fritz Brönnimann. Und ich finde das so spannend, weil es ist ja wie etwas, was sich in die Landschaft, wo man in die Landschaft hineingraben hat, wo eigentlich historische Prozesse, historisch-politische Prozesse wiedergeben, wo wir heutzutage immer noch darüber nachdenken und immer noch gesellschaftspolitische Debatten darüber führen, und zwar über die ganze Ausrottungsgeschichte der Wölfe. Und ich denke, aus genau so Sachen und aus der Geschichte heraus lernt man einfach wahnsinnig viel über uns als Gesellschaft, über unsere Mensch-Umwelt-Beziehungen, die wir haben, aber auch über unseren Umgang mit dem Wolf. Und darum habe ich gefunden, es ist ein guter Platz, um hier zu starten, für über das Thema zu reden.
Es ist schon spannend, wie sich Geschichte in unsere Landschaft einprägt. Und ich bin froh, hat sich Darian Zeit genommen, mir den speziellen Ort zu zeigen. Zurück in ihrem Stöckli sitzt nicht nur die Hirtenhündin Flo bei uns am Küchentisch, sondern auch der Momo, ein rumänischer Findlingskater. Jetzt nimmt es mir natürlich Wunder, was Ariane während ihrer Feldforschung in Rumänien über die Mensch-Tier-Beziehungen gelernt hat. Ich kenne Rumänien nicht und darum muss mir Ariane zuerst mal erklären, wie ich mir ihr Forschungsfeld überhaupt vorstellen kann.
Siebenbürgen ist der deutsche Name dafür. Und man kann sich das durchaus auch vorstellen als ein Hügelgebiet. Mein Feldforschungsgebiet war rund um das Fagarasch-Gebirge. Also sehr eine Hügellandschaft, die vor allem prägt ist von Landwirtschaft, wo historisch gesehen viel subsistenzbasierte Landwirtschaft stattgefunden hat oder betrieben ist worden. Und von dem her, ja, irgendetwas zwischen ein bisschen ähnlich wie hier in der Schweiz. Also man hat durchaus auch hohe Berge, man hat das Vorgebirge, man hat die Hügellandschaft und Taullandschaften.
Wie, also in welcher Art wird dort Bergwirtschaft betrieben? Ist das eigentlich wie bei uns in der Schweiz, also dass man migriert mit den Tieren? Und was für Tiere halten sie überhaupt?
Genau, also das Feldforschungsgebiet, wo ich war, ist stark auch nach wie vor geprägt von Schafhaltung, also dass man Schafhirten hat. Auch Kuh betrieben. Und ja, es ist in dem Sinn ähnlich auch organisiert, sicher auch wie bei uns, die Alpwirtschaft oder Berglandwirtschaft. Nicht gerade in den gleichen Höhenlagen. Also es ist dann doch dort, wo ich war, ist es vor allem das Hügelgebiet, wo sie zum Beispiel auch Zimmerung betrieben haben. Also weniger das Fagarasch-Gebirge an sich oder die Alpgebiete dort, sondern wirklich das Hügelgebiet. Man kann sich das auch so vorstellen, einerseits, dass das relativ grosse Schafherden sind, also dass man häufig auch Hirten antrifft mit 200, 300, 400 Schafen, meistens oder eigentlich immer begleitet von sicher 5 bis 10 Herdenschutzhunden, vielleicht noch mit einem Triebhündchen, der also hilft, zum Schaf eintreiben. Das Gleiche ist bei den Kühen, dort werden Herdenschutzhunde ebenso eingesetzt wie Triebhündchen. Und es ist eigentlich nach wie vor sehr, würde ich jetzt mal sagen, traditionell aufgebaut oder funktioniert traditionell, also dahingehend, dass es halt ein 24-Stunden-7-Job ist, also dass die Hirten immer vor Ort sind, dass sie direkt neben den Herden schlafen und auch bei den Schafen auch im Winter eigentlich immer um die Schafherden herum sind.
Wenn man die Gegend kennt, wenn man die Tiere dort kennt, wenn man die Leute dort kennt, kennt man natürlich auch die Regelwerke, die du vorher erwähnt hast, und man weiss vielleicht auch, welche verschiedenen Dynamiken herrschen innerhalb des Dorfes, aber auch zwischen dir und den Menschen zum Beispiel. Und wir sitzen ja heute auch hier, um das ein bisschen zu diskutieren, also welche Art von Wissen muss man überhaupt haben, damit man dort Hirte sein kann.
Die rumänische Hirtentradition, die ist ja Jahrhunderte alt, wenn nicht gar Jahrtausende alt. Und das heisst, das Wissen, das ich mich damit beschäftigt habe, das ich als traditionell ökologisches Wissen eigentlich bezeichne, also im Sinne von Burgs, das ist Wissen, das einfach über Generationen hinweg ist immer weitergegeben wurde und wo auch schon Kinder eigentlich drinnen instruiert werden. Also was ich zum Beispiel auch gehört habe während meiner Feldforschung, ist, dass man schon den Kind zum Teil nachher die Lammherden anvertraut und dass sie dann ja, mit den Lämmern quasi lehren oder in das Hirtenhandwerk eingeführt werden. Und was ich schön gefunden habe, was ich gelernt habe in Rumänien, ist die Anerkennung, dass es eben viele verschiedene Formen von Wissen gibt und dass das Wissen nicht naturwissenschaftlich ist, sondern eben im Sinn von dem traditionellen ökologischen Wissen, dass es Erfahrungswissen ist und dass es aber genau gleich viel Wert hat und da seine Berechtigung wie eben vielleicht naturwissenschaftlich generiertes Wissen.
Das ist ein mega spannender Punkt und ich glaube, das interessiert uns auch immer in der Anthropologie, sind nämlich alle die, wir nennen es das Regelwerk, aber was wir ja auch meinen damit, sind zum Beispiel rituelle Handlungen, traditionelle Feste, die immer wieder jedes Jahr wieder wie gefeiert werden. Und mich nimmt es Wunder, im Zusammenhang jetzt gerade von Mensch-Tier-Beziehungen, was hast du beobachtet im Feld?
Ja, also als ein Beispiel kann man zum Beispiel den Tag vom Bär oder vom Wolf nennen. Auf Rumänisch ist das Ziua Ursului für den Tag vom Bär oder Sărbătoarea Lupilor für die Festtage der Wölfe. Und das sind eigentlich vier Tage, die sich an diesen heiligen Tagen orientieren, die wir aus dem rumänisch-orthodoxen Glauben kennen oder auch aus dem Katholizismus heraus, wo aber eigentlich ein Synkretismus ist zwischen eben dem rumänisch-orthodoxen Glauben und aber einem Glaubenssystem, das halt unter Umständen vorchristlich ist. Also ich gehe davon aus, dass es mit der dakischen Kultur zu tun hat.
Wie am Ostern sagen wir ja, dass sie eigentlich wie Fest, was es damals schon gegeben hat, aber den Killer quasi übernommen hat.
Genau.
Okay.
Genau.
Und was feiert man also an einem Bärentag oder an einem Wolfstag?
Also was wie das Regelwerk dahinter ist, um mit dem ein Beispiel zu bringen, es gilt dann unter den Hirten das Regelwerk, wenn der Tag vom Bär ist, zum Respekt zollen, dann wird keine unnötige Arbeit verrichtet. Also es ist ähnlich wie eben an den heiligen Tagen, die ja dann auch an einem Viertag sind, wo man nicht arbeitet, außer das, was wirklich notwendig ist, als Respektsbezügung raus. Und von dem erfahren habe ich, als ich mit einem Hirten unterwegs war und mir von dem hatten und er mir dann erzählt hat, weisst, wenn du die Regeln nicht einhaltest am Tag vom Bären, dann wirst du das ganze Jahr durch Probleme haben mit Bärenangriffen. Mhm. Und er hat mir erzählt, dass der Tag vom Bären, der ist im Februar rein, irgend so um den 2. Februar rum, dass er mal am Tag vom Bären die Füße nicht still haben konnte und hat ein Glockenhalsband repariert von einem Schaf, weil es eine unnötige Arbeit ist. Also das hätte man auch einfach am Tag später machen können. Mhm. Und dass er dann den ganzen Sommer über Angriffe durch Bären hatte. Und für ihn war klar, das ist, weil ich mich nicht an die Regeln gehalten habe. Und ich als Sozialanthropologin, ich finde das super spannend, weil für mich ist das Beispiel dafür, dass die Beziehungen in Rumänien zwischen Menschen und Grossraubtieren einen reziproken Charakter haben und die sind dann Beziehungsgeflecht in Menschen wie Grossraubtiere Recht haben, aber auch Pflichten haben. Und ich denke, das ist etwas Spannendes, was wir aus einer schweizerischen Perspektive vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen können, aufgrund von unserer Ausrottungsgeschichte, die wir haben und aufgrund dessen, dass es halt einen Unterbruch hat gegeben von diesen Beziehungen.
Es ist noch spannend, weil in der Vorbereitung für unseren Podcast hast du erwähnt, es ist nicht nur, dass die Menschen quasi probieren, mit den Tieren zu kommunizieren oder auch mal versuchen, die Beziehungen über Ritual zu beeinflussen, sondern dass Tiere durchaus auch mit den Wölfen zum Beispiel kommunizieren, also dass die Hunde zum Beispiel ihre Sprache probieren zu übernehmen. Kannst du noch etwas über das erzählen?
Ja, das ist ein mega auch berührendes Erlebnis gewesen. Und zwar hat man mir immer wieder gesagt, dass der Monat vom Wolf, das ist so im Januar und Februar. Und zwar Monat vom Wolf, weil dann die Paarungszeit der Wolf ist. Und das ist auch die Zeit, wo er die Herdenschutzhunde vermehrt anfangen zu heulen, also wie ein Wolf heulen, weil sie auf die Wölfe reagieren, die in der Welt oben sind. Und selber heulen. Also einfach das Wolfsgeheul anstimmen. Und ich finde, das ist total spannend, weil es wie ein weiteres Merkmal ist, davon, wie die Hunde eigentlich in Rumänien, also insbesondere auch die Herdenschutzhunde, die Beziehungen zwischen Menschen und grosseren Tieren mitprägen. Mhm. Und wie einerseits für die Hirten zum Beispiel die Reaktion der Hunde, also jetzt auch gerade das Geheul betreffend, ja, wie sie da Informationen daraus herausziehen können. Und wie sie aber auch, wie es halt das eigene Wissensspektrum erweitert.
Mhm. Also einerseits gibt es das Heulen, das wir vorher auch gehört haben, wo die Hunde probieren, mit den Wölfen zu kommunizieren. Ich sage jetzt, das ist oben an. Aber es gibt ja durchaus auch umgekehrt solche, die wollen die Wölfe zum Schweigen bringen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber korrigiere mich.
Ja, oder besser gesagt, einen Angriff wollen verhindern, mhm, durch Wölfe.
Wie machen Sie das?
Das ist auch so eine Erzählung, die ich gehört habe. Oder Erzählung, das klingt immer so, wie wenn es nicht wirklich realitätsbezogen ist. Aber für die Leute ist ja das eine Realität. Und ich denke, das ist etwas, was man so sagen darf und wertschätzen. Und zwar, dass es, habe ich immer wieder gehört von alten Hirten. Es ist dann, das Narrativ ist meistens, es ist ein alter Hirt, der fähig ist, einem Wolf das Maul zu schliessen, so, dass das Maul blockiert, in dem Moment, wo er in eine Schafherde eintritt, mhm, und dadurch ja, nichts kann reissen, keinen Angriff kann starten. Und das habe ich total spannend gefunden, weil ich dann natürlich auch wissen, ja, aber wie geht das?
Ja, wie funktioniert
genau,
das?
Genau, wie funktioniert das? Und dann ist es selber so unbestimmt worden. Jetzt gesagt, ja, yeah, wir wissen es nicht genau. Die Fähigkeit haben, die reden nicht darüber, weil sie sonst die Fähigkeit verlieren. Andere haben gesagt, das ist Teufelswerk. Mit dem Pfarrer, den ich mal geredet habe, der hat gesagt, das ist verboten, weil du, wo mal die Sprache drauf kam, ist, ja, das passiert innerhalb von einer, sagen wir, Alpsegnung, dass ein Pfarrer in dem Sinn die Fähigkeit oder die Macht hat, um über eine Segnung das Maul zu sperren. Mhm. Und das Spannende ist mir, ich habe ja meine Forschung in Transsilvanien gemacht, in Siebenbürgen, und Transsilvanien, also Rumäninnen und Rumänen, sind in Transsilvanien relativ lange Zeit eigentlich eine Minderheit gewesen. Und erst mit dem Zusammenschluss zu Grossrumänien, also 1918, und schon ein bisschen vorher, aber quasi dann, als Transsilvanien auch sich zusammengeschlossen hat und zu Grossrumänien ist worden, hat überhaupt die rumänische Population zugenommen, oder die rumänische Bevölkerung zugenommen in diesem Gebiet. Und das heisst, für Transsilvanien haben wir eigentlich eine multikulturelle Geschichte. Mhm. Also wir haben Rumäninnen dort gehabt, wir haben Ungarn dort gehabt, wir haben Habsburger gehabt. Im Vergleich zu den anderen Gebieten von Rumänien, also Walachei, Moldau, wo es hauptsächlich rumänische Bevölkerung gegeben hat. Und jetzt ist es so, dass im Feldforschungsgebiet von mir, dass die Geschichten, oder nein, ich will es eigentlich nicht Geschichten nennen, aber einfach das, quasi die Frage darauf, warum dass man einem Wolf das Maul kann schliessen, einerseits darin liegt, dass man unsicher ist über die Zeitspanne, wie lange das Maul geschlossen bleibt. Und das sieht anders aus in der Umgebung von eben ehemaligen Walachei, Moldau, wo ganz klar ist und wo so schriftlich über, also wo so Bücher darüber gibt, von Seiten Volkstradition, also so volkstraditionelle Bücher, die eben beschreiben, das ist eigentlich nur eine vorübergehende Sperrung vom Mu, und die wird vor allem dadurch erreicht, indem man einen Heiligen anbetet. Und häufig ist das der Heilige Andreas, der in diesem Gebiet Walachei, Moldau als Apostel der Wölfe gilt. Ah. Und das ist aber etwas, wo in meinem Feldforschungsgebiet, wo ich das irgendwann gefragt habe, gesagt, ja, aber ich lese hier, der Heilige Andreas, der gilt als Apostel der Wölfe. Also wird das ja, tut ihr das feiern, mhm, oder wie ist das? Und da haben mich zum Teil die Leute lange angeschaut und gesagt, sie haben noch nie von dem gehört. Und ja, für mich ist ist wie klar, es hängt damit zusammen, halt, dass man in Transsilvanien verschiedene kulturelle Einflüsse hatte, dass entsprechend die Traditionen sind anders weitergegeben worden oder auch anders erzählt worden, sich vielleicht auch verloren haben, im Gegensatz zum sogenannten Altreich von Rumänien oder die ehemaligen Fürstentümer Walachei und Moldau. Ich habe mich auf die Suche gemacht, eben wegen dieser Frage, warum, wie geht es, und bin zum Teil auch auf, sage jetzt einmal, Rezept gestossen aus diesen Folklorenbüchern, wo zum Beispiel beschrieben ist, dass man zwei Kämme, also Haarkämme, Zähne ineinander soll reinfügen, so dass es wie ein geschlossenes Wolfsmaul aussieht. Ein entsprechendes Gebet oder so dazu sagen, und dass man eben dadurch auch erreichen kann, dass das Mund geschlossen wird. Und interessanterweise findet man im Handbuch des Aberglaubens findet man Erwähnungen drin, dass das in unserem Gebiet genauso ist praktiziert
worden. Also bei uns in der Schweiz.
Zum Beispiel oder im deutschen Raum, im deutschsprachigen Raum. Es variiert zum Teil nachher mit wie genau. Also ein Thema ist zum Beispiel mit einem Schlüssel, dass man ein Schloss schließt, das dann das geschlossene Maus symbolisieren soll. Ja. Also das ist etwas, was nicht nur in Rumänien ja, so verankert ist, sondern auch bei uns mal vorhanden war.
In unserem Vorgespräch hast du auch noch etwas ganz anderes erwähnt, nämlich die Lüge des Wolfes. Kannst du unseren Hörerinnen erklären, was das ist?
Ja, und zwar ist das ist eigentlich ein weiteres Merkmal oder wie Eigenheit von dieser Mensch-Wolf-Beziehung, die durch die Herdenschutzhunde hineingebracht wird. Und zwar ist mir während der Feldforschung immer wieder ist zur Sprache, ja, der Wolf, der lügt oder der trickst. Und zwar ist also die Lüge, die kommt so zustande, dass wenn ein Wolfsrudel versucht, eine Schafherde anzugreifen, dass ein Wolf vorausgeschickt wird, für Ablenkung sorgt unter den Herdenschutzhunden. Die Herdenschutzhunde dann versuchen, ja, den Wolf abzuwehren oder anzugreifen, je nach je. Und in dem Moment, wo die Herdenschutzhunde kommen für die Abwehr, rennt der Wolf davon, rennt zum Beispiel irgendwo in den Wald rein. Und der Effekt ist dann, dass die Schafherde mehrheitlich unbeschützt ist, weil der Grossteil der Herdenschutzhunde dem Wolf nachher ist. Und das ist dann der Moment, wo der Rest vom Rudel angreift. Und Hirten haben wir das immer wieder als Lüge beschrieben. Mhm. Oder eben als Trickserei. Also Lupul Mincinos auf Rumänisch oder Bacaleste, für Betrügen oder eben für eine Trickserei steht oder übersetzt werden kann. Und das Gleiche ist beschrieben worden mit einer Wölfin, also dass eine Wölfin auch aus einem Rudel raus, aus einem Wolfsrudel raus, dass sie anfängt, an verschiedenen Stellen markieren und dadurch insbesondere die männlichen Herdenschutzhunde abgelenkt werden, dieser Spur nachgehen und auch irgendwo weitergeleitet werden in Waldnähe oder einfach weg von der Herde und dass dann wiederum der Rest vom Wolfsrudel die Gelegenheit nutzt, um die Schafherde angreifen. Und da haben wir aber auch gesagt, das ist der Grund, warum man in Rumänien man hat tendenziell mehr männliche Herdenschutzhunde, aber das ist der Grund, warum sie auch immer schauen, dass sie mindestens ein Weibli dabei haben, weil die weiblichen Herdenschutzhunde sich nicht in die Irre führen.
Sie lassen sich nicht ablenken von diesen feinen Düften.
Genau, ja.
Das ist eine mega tolle Geschichte. Und was mir wirklich besonders gut gefällt an dieser Geschichte, ist, dass eigentlich einerseits zeigt, wie die Wölfe halt sich etwas überlegen, in dem, wie sie jagen und auch zusammenarbeiten. Aber das zeigt mir auch auf, dass man eben als Aussenstehende das vielleicht gar nicht checkt, dass die Wölfe probieren zu tricksen oder die Hunde ablenken und dann die Herde alleine ist. Und ich glaube, das ist auch das traditionelle ökologische Wissen, von dem du eigentlich auch redest, oder?
Ja, genau, definitiv.
Und ich glaube, das ist eigentlich auch, führt mich auch zu der nächsten und vielleicht auch letzten Frage auf unserem Gespräch. wie man nämlich mit diesen Geschichten umgehen soll. Eben, du hast vorhin mehrmals gesagt, ich will es eigentlich gar nicht Geschichte nennen. Wie gehst du mit deiner Arbeit, in deiner Dienst, aber auch ganz allgemein während der Forschung mit der Diskrepanz zwischen dem normativen naturwissenschaftlichen Wissen, das wir haben, und aber auch mit diesen weniger greifbaren, lokalen, informellen Formen von Wissen um?
Mhm. Ich finde, das ist erstens eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, ob es mir voll ist gelungen, aber was mir geholfen hat, ist einerseits darüber zu reflektieren, dass Wissen relativ ist und dass es eben verschiedene Wissensformen gibt. Und aber was mir auch stark hat geholfen, ist der Descola mit seinen Ontologien und quasi die Erkenntnis, dass die Wissensformen, die ich in der rumänischen Hirtentradition darauf gestossen bin, dass sich das auch sehr gut lässt, in einem ontologischen Diskurs verankern. Und zwar dahingehend, dass es halt eben nicht nur eine naturalistische Sicht auf die Welt gibt, sondern dass es ganz viele verschiedene Weltansichten gibt, die ja, ihre Daseinsberechtigung genauso haben.
Sie sehen es auch zum Verstehen, wie unsere Umwelt funktioniert, oder zum Erklären, wie
genau.
Unsere Umwelt funktioniert. Ja. Ja.
Genau. Und auch wie die Erkenntnis, dass diese Art von Wissen ja erstens mal zentral sind für die Beziehungen, dass sie die Beziehungen prägen, dass sie aber auch die ganzen Regelwerke prägen, also wie dass man mit diesen grossen Raubtieren überhaupt zusammenlebt. Und aus meiner Sicht ist es genau diese Art Wissen auch, die dazu beiträgt, dass in Rumänien eigentlich von einer gelebten Koexistenz gerettet werden kann.
Ich finde es eigentlich spannend, weil in deiner Dies ist eigentlich dein Argument, dass also das traditionelle ökologische Wissen, das du jetzt noch hast können erfahren, eigentlich nur darum existiert, weil der Wolf eben nicht ausgerottet worden ist.
Also es ist durchaus versucht worden, Wolf auszurotten, insbesondere auch während der kommunistischen Zeit hat es massive Ausrottungsbemühungen gegeben. Und einerseits ist die Vermutung, dass einfach der Karpatenbogen als Rückzugsort dient hat, also die Karpatenberge sind eigentlich relativ schwer zugänglich, sind auch relativ schlecht in dem Sinn erschlossen. Und was man schon weiss, ist, dass sich irgendwann, also dass man die Wölfe, wie zum Beispiel aus der Ebene raus, eigentlich eine lokale Ausrottung stattgefunden hat und dass sich das aber alles in den Karpatenbogen zurückgezogen hat und dort halt durchaus auch noch ihr Beutenspektrum hatte, wo sie davon leben konnten. Eine andere Geschichte, die mir ein Wildtierökologe erzählt hat, die ich relativ spannend finde, ist, dass man zum Beispiel eben auch während dem Kommunismus die Prämien, die man für Wölfe bekommen hat, relativ hoch war. Also die haben zum Teil noch 1 bis 2 Monatslöhne können ausmachen. Und es ist, zu dieser Zeit war es eine Pflicht für Wildhüter, dass sie ihrem Jagdfonds mindestens, sage ich jetzt mal, 1 bis 2 Wölfe pro Jahr erlegen und darbringen. Und für alle zusätzlichen gefundenen Wölfe gibt es ja aber die Prämien. Und da hat es offenbar Jäger gegeben, die um die Wurfhöhlen gewusst haben von Wölfen und jeweils sie Jungtiere rausholen und aber bewusst zum Beispiel nur die Hälfte von diesen Jungtieren aus der Wurfhöhle rausgenommen haben, um eigentlich ja, die Aufrechterhaltung sicherzustellen, weil es ja auch eine Einkommensquelle worden ist mit diesen Wölfen.
Hey, merci vielmals für das Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt über Rumänien, über die Wolfs-Mönch-Beziehungen und über traditionelles ökologisches Wissen. Jetzt gibt es vielleicht bei unseren Hörerinnen und Hörern noch Leute, die sagen, hey, ich möchte eigentlich mehr wissen über das Thema. Hast du uns einen Buchtipp, einen Filmtipp, einen Podcast-Tipp, den du gerne uns möchtest mit auf den Weg geben?
Ja, auf alle Fälle. Also, wer sich für die Situation in der Schweiz interessiert und auch für eine kulturwissenschaftliche Perspektive, dem kann ich sehr fest das Buch, das populärwissenschaftliche Buch von der Elisa Frank und von Nikolaus Heinzer ans Herz legen, und zwar mit dem Titel «Wölfe in der Schweiz – Eine Rückkehr mit Folgen».
Sehr gut. Merci vielmals für den Tipp. Wir können jetzt hier noch ein bisschen gemütlich käffeln mit deinen Tierchen. Merci.
Merci auch.